durch alle Zeiten hindurch und dass er Gemeinde baut. Es gibt ja heute eine Tendenz, habe ich von einem Bibelschulleiter einen Artikel gelesen, ich denke, das war aus der Pro, wo er schreibt, welch dramatischen Einbruch es gibt in Bezug auf zukünftige Pastoren. Gibt immer weniger. Mal keine Lust mehr. Oder ich weiß nicht, keine Lust, das ist, hat Gründe. Und genauso gibt es ja auch so eine Art Gemeindesterben. Das Christentum in Deutschland, in Europa, aber darum geht es mir nicht, darüber zu klagen. Das eine ist, was ist. Das andere, was auch ist, Jesus ist in seiner Gemeinde und er ist sich nicht zu schade, hier zu sein. Und es gibt ja auch eine Tendenz in verschiedenen Bünden oder zumindest vom BFP weiß ich, dass man kleine Gemeinden schließt und sie bei großen Gemeinden andockt. In dem Versuch, sie wiederzubeleben. Oder ganz schließt oder was auch immer. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jede Gemeinde, auch die kleinste Gemeinde, leben kann und überleben kann, wenn sie nur betet und sagt, Herr, du hast gesagt, dass du deine Gemeinde baust. Baue uns. Davon bin ich überzeugt. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Umgekehrt von Jakobus, ihr habt, wenn ihr bittet. Bittet, so wird euch gegeben. Ich glaube, dass das möglich ist und dass Gott auch dazu tut. Das kann natürlich sein, dass man dann auch bestimmte Wegweisungen und Tipps vom Herrn kriegt, was man tun soll oder kann. Dass man dafür offen sein muss. Aber ich glaube, jede Gemeinde hat eine Chance. Es ist doch das Gebet. Und Gott hört doch auf Gebet, oder? Gott hört auf Gebet. Herr, lass Menschen dazukommen. Wie wichtig ist das? Gerade auch in unserer Zeit. Nur so weit. Ja, Guido hat gerade gesagt, er müsste jetzt durch. Ein ganzes Kapitel. Da müsst ihr nicht nur durch, ihr habt's ja bequem. Vor 3 Wochen hatten wir einen Winterhike in der Nähe vom Ruhner Berg. Das ist ein paar Kilometer hier nach Osten, nördlich von Grabow. Grabower Küsschen kennt ihr vielleicht noch. Ludwigslust, die Gegend. 3 Nächte haben wir draußen geschlafen. Mit den was? Ja klar. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Da mit einigen Rangern waren wir unterwegs und wir haben in diesen 4 Tagen 6 Kapitel Daniel gelesen. Also ihr musstet ja jetzt nur in 1 Kapitel durch, die Jugendlichen mussten 6 Kapitel durch. Und das war das letzte Kapitel, was wir gelesen haben, nach der Nacht, wo es vor 3 Wochen so diesen Sturm gegeben hat. An dem Tag sind wir mit Sturm, das heißt, die Jugendlichen sind mit Sturm gelaufen. Wir beiden Erwachsenenleiter haben den ganzen Support gemacht, sind mit dem Auto gefahren, waren trotzdem die ganze Zeit im Gange und draußen und am Machen. Wir haben ja gar nicht gesessen. Und wir mussten dann unseren Biwak auch so aufbauen, dass da die von den Bäumen nichts runterkommt. War schon heftig. Und dann haben wir am Samstagvormittag im Regen unter der großen Kiefer gestanden und haben Daniel 6 gelesen. Erstmal das ganze Kapitel. Und der zentrale Gedanke, das, was ich erklärt habe, war Charaktereigenschaften, Neid, Missgunst, negative Gedanken, böse Gedanken, Pläne und Taten. Religion verändert einen Menschen nicht. Das stand mir da so groß vor Augen. Diese Leute, die Daniel verklagten, die hatten ja einen bösen Plan. Die wollten ihn umbringen. Aber religiös waren die allemal. Aber Religion verändert den Menschen nicht. Und dann habe ich versucht, den Jugendlichen deutlich zu machen, schaut, damit haben wir ja alle zu tun, mit Neid und mit Missgunst und mit Vergleichen und diesen ganzen Dingen, die dieser ganzen Palette an negativen Gedanken und Haltungen und Einstellungen, die manchmal an uns kleben wie Sekundenkleber. kommt man gar nicht los. Da braucht man Öl, das Öl des Heiligen Geistes, um wieder loszukommen von dem Zeug. Und das geht nur in der Beziehung zu Jesus. Nur aus der Beziehung zu ihm haben wir die Kraft und die Möglichkeit, hier verändert zu werden, denn damit haben wir ja alle zu tun. Das war das eine. Aber das andere, nach dieser Andacht, Morgenandacht im Winterhike draußen unter der Kiefer, ging mir dieser Text nach und hat mich weiter beschäftigt, allerdings mit einem anderen Schwerpunkt und der Frage, was hat der Text uns heute auch noch zu sagen? Was können wir von Daniel lernen? Ein Glaube, der hält. Und ich will noch mal zu der Geschichte zurückkommen, zu dem, was damals passiert ist. Wir lesen diese Geschichte, aber wenn man da tiefer drüber nachdenkt, das ist ja ein Hammer, was da alles passiert ist. Darius der Meder hatte das babylonische Reich übernommen und auch Daniel war hier wieder in einer hohen Anstellung, wie schon bei Nebukadnezar. Ich denke, es waren drei babylonische Könige, Nebukadnezar, dann dessen Sohn und dann der Enkel Belsazar. Ihr erinnert vielleicht Daniel 5, da steht das. Die haben regiert und Belsazar hat dann ein Saufgelage gemacht mit den Tempelgegenständen, den Kelchen und den Bechern aus dem Tempel von Jerusalem. Und dann kam diese Schrift an die Wand, Mene, Mene, Tekel, Opasin. Du bist gewogen worden und zu leicht befunden, dein Reich ist beendet. Und in derselben Nacht wurde Belsazar getötet. Und in derselben Nacht nahmen die Meder nach diesem Saufgelage die Stadt Babylon ein. Die Stadt Babylon hatte Mauern, man konnte sie nicht überwinden. In der Stadt Babylon waren für 20 Jahre Lebensmittel gelagert. Also was unsere Regierung sagt, der Blackout und die Krise und für einen Monat Lebensmittel ist gar nichts. Die hatten für 20 Jahre Lebensmittel drin. Aber die Meder haben schlauerweise Folgendes gemacht. Sie haben den Euphrat, der unter der Mauer in die Stadt reinfloss und woanders wieder raus, den haben sie gesperrt. Den haben sie umgeleitet mit einem Kanal, den Fluss ausgetrocknet und dann sind sie im Flussbett in die Stadt reinmarschiert. In der Nacht dieses Saufgelages und dann war das babylonische Reich zu Ende, wie Gott vorausgesagt hat. Normalerweise war es so, dass wenn ein neuer Herrscher kam, er die hohen Beamten des alten Herrschers hat umbringen lassen. Wir haben gestern erst in der Bibellese so eine ähnliche Geschichte gelesen, wo einer der Könige Judas genau das getan hat. Seine Brüder alle umbringen gebracht und auch die hohen Beamten. Aber bei Daniel war das eine Ausnahme. Der hat alle Könige überlebt. Von Nebukadnezar bis zu Kyros. Das war die Zeit, wo dann die Rückführung wieder war. Es ist erstaunlich. Daniel war loyal, gehorsam und doch kein Schleimer. Er war gottesfürchtig. Er hat Gottes Ordnung gehalten und das ist ja, was Gott uns auch, wozu Gott uns anleitet, treu zu sein, fleißig zu sein, die Arbeit gut zu machen. Da kann man sich drauf verlassen. Und dieser Darius jetzt, der hatte 120 Statthalter und drei Fürsten und diese drei Fürsten, denen waren die 120 Statthalter verantwortlich. Und Daniel war so gut in seinem Job, dass Darius ihn über alle setzen wollte. Und das erweckte den Neid und die Missgunst der anderen. Zumal ja auch Daniel ein Gefangener war, ein Ausländer. Die dachten sich ja, was macht denn der Darius da? Der ist ein Ausländer. Er ist kein Deutscher, würde man heute sagen. Oder Babylonier oder Meder, wie auch immer. Und sie suchten wie verrückt nach einem Fehler, um ihn absetzen zu können, um ihn abzuservieren. Aber sie fanden nichts. Wie ärgerlich, ne? Wenn man bei einem Menschen einen Fehler finden will und man findet keinen. Man findet keinen Grund zur Anklage. Aber der Neid ließ ihnen keine Ruhe, bis sie diesen tödlichen Plan entwickelt hatten, nämlich zum Darius hinzugehen, ihm Honig ums Maul zu schmieren und zu sagen, Darius, wir haben uns überlegt, das waren ja Berater, erlass ein Gesetz, 30 Tage darf jeder Bürger im Land nur von dir etwas erbitten, von keinem anderen Menschen und Gott. Hintergedanke Daniel, sie wussten genau, der betet dreimal am Tag mit offenen Fenstern, das hört man sogar. Mal gucken, was dann passiert. Und Daniel stand dann vor der Entscheidung, Gott zu verleugnen und seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und Stellung und Würde zu behalten. Oder als Konsequenz in die Löwengrube geworfen zu werden. Das ist eine Situation, die hat von uns keiner hier. Es gibt Christen, die in ein bisschen ähnliche Situationen inzwischen auch in Deutschland kommen. Das weiß ich. Aber Löwengrube, absurd. Gibt's nicht im Zoo von Frankfurt oder Berlin. Aber sonst nicht. Und Daniel entschied sich, Gott treu zu bleiben und weiter das zu tun, was er jeden Tag getan hat, dreimal am Tag zu beten. Er war sich sicher, dass er in die Löwengrube muss. Und hat es trotzdem gemacht. Ich las von einem Christen aus Nordkorea, der war, glaube ich, schon in Gefangenschaft. Ein Mitarbeiter von Open Doors hat das berichtet und hat geschrieben, wenn er für die Christen dort beten, wie er auch weinen muss um sie. Und dieser Christ in Nordkorea, in Gefangenschaft, kam jemand in eine Zelle rein. Wer von euch ist Christ? Und ohne viel zu überlegen, hat er gesagt, ich bin's. Und er kam sofort ins Arbeitslager und das will ich gar nicht beschreiben. Und nicht nur er, sondern seine Familie. Drei Generationen gehen ins Arbeitslager in Nordkorea. Wenn da einer Christ ist, die Familie, die Eltern und die Enkel, also drei Generationen. Und der Verfasser dieses Berichts schreibt, wie er für die Christen dort auch betet und wie das ihn berührt und wie dieser Mann von diesem Mann, der wohl jeden Tag nachdenkt, warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das gesagt? Welch ein Preis, den man zahlt für den Glauben. Das ist ja nur ein Einzelbeispiel. Und so war es auch bei Daniel. Was hat die Geschichte uns zu sagen? Was hier berichtet wird, gab und gibt es zu allen Zeiten. In Daniel 3 steht das Ähnliche. Da war dieses Standbild, das Nebukadnezar hat aufstellen lassen und alle mussten sich davor verbeugen. Und wer tat's nicht? Die drei Freunde von Daniel. Und sie wurden in den Feuerofen geworfen, woraus der Herr sie auch errettete. Später, ich habe noch mal gestern nachgegoogelt, unter den römischen Kaisern. Das war auch ein Götzenkult. Christinnen wurden an die Hörner von Stieren gebunden und zu Tode gebracht. Mir wurde schlecht, als ich das Bild bei Wikipedia mit dem Bericht las. Wie viele Hunderte, Tausende, Zehntausende sind umgekommen unter den verschiedenen römischen Herrschern. Ich bin ja 53 geboren. Wir haben ja alle nur Jahre satt erlebt. Christenverfolgung, ja, hat's mal gegeben früher. Die Zeit ist ja vorbei, denkt man. Und immer mehr lese ich, dass Leute sagen, eine verfolgungsfreie Zeit ist nicht die Normalität für die Gemeinde Jesu. Das heißt, das, was wir erleben, ist nicht die Normalität. Was unter den römischen Kaisern lief, das gibt's auch heute in Nordkorea. Ich hatte das Beispiel schon gesagt. In Pyongyang, der Hauptstadt von Nordkorea, ist eine große Statue aufgestellt von dem Opa, dem Begründer dieses schönen Staates. Und jeder muss sich davor verbeugen. Und wer es nicht tut, geht ins Arbeitslager. Das heißt, ganze Betriebe werden dorthin geführt, Stell dir vor, Guido, euer Betrieb müsst jetzt anmarschieren nach Hamburg, vorne starten und alle müssen sich verbeugen. Und du weißt ganz genau, wenn du das machst, verleugnest du Jesus und du willst Jesus nicht verleugnen, du weißt, du gehst dann ins Arbeitslager. Und das Nordkoreanische sieht noch anders aus wie das deutsche Gefängnis. Das stand mir vor Augen. Und etwas weiteres stand mir vor Augen, als ich diesen Text las. Die Bibel beschreibt, dass es in Zukunft ein weltweit politisches System geben wird, das von allen Bewohnern auf der Erde Anbetung verlangen wird. Sonst wird man getötet und kann nicht mehr kaufen und verkaufen. So, jetzt haben wir heute 2023. Die Geschichte hier ist 550 vor Christus. 500 Jahre später die römischen Kaiser. Dann gab es ja auch Verfolgung der Juden. Dann heute Nordkorea und dann irgendwann in der Zukunft, ich denke nicht heute und nicht morgen und auch nicht nächstes Jahr, aber vielleicht auch nicht in 1000 Jahren, wird folgende Situation auf der Erde eintreten. Und ich lese dazu aus Offenbarung 13, Vers 11 bis 17. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übte alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, so dass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor die Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres, ihm Macht gegeben ist. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen und verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das ist der Text. Das ist Zukunftsmusik, das ist nicht Realität. Aber der Weg dahin ist auch heute schon an manchen Entwicklungen deutlich zu sehen. Es gibt Dinge, die eindeutig darauf hinweisen, so wird es kommen. Ich denke nur an die Corona-Geschichte, an die Corona-Pandemie, die man ja so nennt. Was wurde da gesagt über die, die sich nicht haben impfen lassen? Das sind Impfverweigerer, die waren ausgeschlossen, die konnten nicht mehr überall kaufen. Wir waren in Litauen in der Zeit, wir sind ja geimpft, ich habe mir gedacht, ich bin zu alt, ich will auch keine Kinder mehr kriegen. Und okay, um des Evangeliums willen haben wir uns impfen lassen. Aber dreimal geimpft reicht, Booster nicht mehr. Das will ich jetzt, ist genug auch irgendwann. Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, man war hin und her gerissen. Aber dann standen wir da in Kedaini am Supermarkt. Lydia ging in den Supermarkt mit Willus oder ein paar anderen. Ich hatte mal keine Lust. Und dann habe ich da jemanden gesehen im Supermarkt, der stand da so in Uniform und mit einer Pistole in der Hand. Und der hatte jedem an die Stirn gehalten oder irgendwo hin. Dachte ich, was ist denn da? Auf die Pässe. Okay, da musste man belegen, dass man geimpft ist. Und wenn du das nicht warst, hast du nicht mehr kaufen können. Und heute hat man Erkenntnisse über diese Corona-Geschichte, dass das gar nicht nötig war. Stimmt's? Es ist so. Und da habe ich gedacht, das ist schon mal eine Warmlaufübung auf das, was hier steht. Das heißt, hier wird ein Druck aufgebaut, der Staat übernimmt immer mehr Kontrolle, das ist allgemein zu sehen und von daher können wir sagen, das, was die Bibel beschreibt, das wird eines Tages kommen, es ist heute nicht Realität, aber Ich denke, wenn der Herr diese Entwicklung voraussagt, dann genügt das für uns, um es ernst zu nehmen und vorbereitet zu sein. Kleines Beispiel aus YouTube. Das haben wir uns vor einer Woche angeguckt. Ein YouTuber, ein so ein Filmemacher, ein junger Mann, braun gebannt, sitzt in seinem Garten, umgeben von Gaskocher, Gasflasche und allerlei Utensilien und beschreibt ganz lebendig, wie wir uns vorbereiten können auf den Blackout. Du weißt, was Blackout ist. Strom fällt für Tage aus und wenn der Strom wirklich ausfällt, auch kein Wasser mehr, kein Internet mehr, nichts mehr, kein Geld abheben bei der Bank ist vorbei. Es ist so. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt habe. Am 31. Dezember letzten Jahres bekamen wir einen Brief vom Oberbürgermeister in Celle. Ich denke, was kommt denn da? Der Oberbürgermeister hat mir noch nie geschrieben. Uns persönlich. Was steht da drin? Was Sie tun können im Falle eines Blackouts? Ich habe gedacht, was ist denn das? Die hohe Politik rechnet schon konkret mit Blackout. Das ist schon eingeplant. Und da stand eine Liste drin, was passiert, wenn der Strom ausfällt. Da denkt man ja, kein Problem, das Licht geht aus. Okay, Computer geht auch nur noch, solange der Akku reicht. Handy geht auch nicht. Aber ich bin erschrocken, was ich da las. Da geht auch das Internet nicht mehr, selbst wenn dein Akku geht. Weil die Türme dann tot sind. Die Funktürme. Kein Wasser. Ich habe auch schon überlegt, was machen wir, wenn das Wasser nicht mehr fließt? Wir haben ja eine Pumpe. Aber die geht dann auch nicht, weil sie Strom braucht. Die Pumpe. Da müssen wir eine Handpumpe, Schwengelpumpe im Garten bauen. Oder zum Fluss gehen und Wasser abkochen vielleicht. Spinnst du, würde mir einer sagen, Deutschland. Aber sowas überlegt man heute konkret. Dieser YouTuber, dieser junge Mann sagte, Leute, ich will keine Panik machen, ich will nicht schwarz malen. Ich will nicht schwarz malen, das hat er öfters gesagt, aber es ist gut vorbereitet zu sein. Und so habe ich gedacht, genauso ist es mit den Aussagen der Bibel. Nicht schwarz malen, nicht jetzt erstmal erschrecken und in Panik kommen, darum geht es nicht. Aber Entwicklungen sehen und fragen, was kann ich heute tun? Und das war für mich die Frage bei diesem Kapitel hier in Daniel 6, was können wir von Daniel lernen, um vorbereitet zu sein? Und der erste Punkt, es ist Daniels Glaube an den lebendigen Gott. Er vertraute Gott. Er rechnete mit Gott. In jungen Jahren hatte er sich entschieden und seitdem mit Gott gelebt, Tag für Tag. Dreimal am Tag betete er. Er kannte seinen Gott. Sein Gott war ihm nahe. Und als diese Situation kam, rechnete er mit ihm. Das finde ich persönlich so die größte Übung, mit Gott zu rechnen. Im Alltag, wenn der Alltag normal läuft, ist ja alles gut, oder? Aber wenn es nicht läuft, Herr, wo bist du? Warum ist das so? Und dann ärgert man sich oder ach, was auch immer, das ist ein richtiger Kampf. Daniel vertraute. Daniel wusste nicht alles. Der wusste auch nicht alles, was in der Zukunft kommt. Ein Teil wusste er, aber er vertraute. Das hat er nicht gewusst mit den Löwen vorher. Gott hat ihm wohl nicht gesagt, in 3 Jahren wirst du mal in eine Löwengrube geschmissen. Aber er vertraute seinem Gott. In Johannes 6 heißt es, da fragten die Juden Jesus, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werk wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Damit meint Jesus ja nicht an den Glauben, den er gesandt hat, naja, da ist was, sondern dass ihr mir vertraut. Das ist Gottes Werk. Jesus würde sagen, wenn du mir vertraust, dann werde ich dich jeden Tag deines Lebens begleiten und mit dir durch dick und dünn gehen. Ich verspreche dir nicht das Rundum-Wohlfühlpaket, aber meine Nähe und Treue, selbst wenn andere weggehen, ich nie. Ich bringe dich durch alle Tage deines Lebens. Jesus ist da. Ich finde persönlich, das ist die schwerste Übung, dieses tägliche Vertrauen. Aber wir lernen. Bei Daniel ist das gewachsen durch sein beständiges Gebet. Er hat immer wieder gebetet. Und so war er seinem Gott nahe und Gott war ihm nahe. Er lebte nicht in glänzenden Verhältnissen. Natürlich, ihm ging's gut. Er war Minister, oberster Minister, hat ein dickes Gehalt gehabt. Finanziell waren da keine Probleme. Aber er war Gefangener im fremden Land, nicht in der Heimat. Seine Heimat war zerstört, dem Erdboden gleichgemacht. Aber er vertraute Gott, auch dort, wo er lebte. Das Zweite, was mir aufgefallen ist in Daniels Leben, sein kompromissloser Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Als Daniel ein junger Mann war, lebte er ja im Internat von Nebukadnezar, der ihn hatte gefangen nehmen lassen. Und dort sollte er ausgebildet werden, um dann am Königshof unter dem König zu arbeiten. Und jeden Tag wurde ihm Essen serviert. Das war nicht Wassersuppe. Des Königs Speise wurde da aufgetischt und des Königs Wein. Wer würde von uns Nein sagen? Keiner. Aber Daniel sagte Nein, weil er wusste genau, was da serviert wird, entspricht nicht dem, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und er bat dann den Arioch, der da, ich denke, so hieß der da verantwortlich war, meine Freunde und ich, wir können das nicht essen. Wir sind Juden, wir glauben an Gott und seine Gebote sind uns wichtig und heilig und wir wollen das nicht. Wir können das nicht essen. Versuch's doch mit uns. Und er bekam Angst, weil er gedacht hat, wenn ich denen des Königs Essen nicht gebe, dann sehen die nachher schwach aus und dann ist mein Kopf ab, wenn der Nebukadnezar das sieht. Und dann sagte Daniel, 10 Tage, Gemüse und Wasser. Und nach 10 Tagen sahen sie besser aus als alle anderen. Und dann war er einverstanden. Daniel war nicht bereit, einen Kompromiss einzugehen, wenn es um das Gebot Gottes geht. Er empfand die Gebote Gottes nicht als Einengung, sondern als gesunden Rahmen. Und als einen Rahmen, in dem sich das Leben erfüllt. Wir leben heute in einer Zeit, in der die Gebote Jesu, die Gebote Gottes zentral angegriffen werden. Ich will hier gar nicht so viele Details erzählen oder auf so viele Details eingehen. Nur das Stichwort Gender alleine und viele andere Dinge. Viele andere Dinge. Wenn man die Bergpredigt liest und dann unsere Zeit anschaut, das ist doch vieles ganz anders. Und eigentlich sagen viele, das wäre gut, wenn wir das machen. Auch die 10 Gebote. Wäre gut. Und doch sieht es ganz anders aus. Ich kann immer nur Mut machen, ob jung oder alt, sich klar zu den Geboten Gottes zu stellen. Ich denke, euch brauche ich das nicht sagen. Ihr seid schon so lange im Glauben. Da ist das ja ein Selbstgänger. Oder? Ist ein Selbstgänger. Ja, ich habe mich immer gewundert, als Abraham alt war, wisst ihr, was Gott ihm gesagt hat? Lebe fromm, halte meine Gebote. Und Gott, vor 20, 30 Jahren habe ich gedacht, als jüngerer Christ, wozu sagt Gott dem Abraham, dass er seine Gebote halten soll, dass er auf seinen Wegen bleiben soll? Das hat er doch gar nicht nötig, so lange wie der mit Gott gegangen war. Deswegen habe ich auch gesagt, eigentlich euch brauche ich nicht sagen, aber wir müssen es wohl doch hören, ich muss ja auch hören. Ich muss auch hören. Geh den Weg der Gebote. Es ist erschütternd zu lesen, wie Könige in Israel, Salomo oder andere, zum Schluss im Alter abwichen von den Ordnungen Gottes. Es ist durchaus eine Gefahr, sodass wir sind ja auch fast 70, das auch gesagt haben müssen. Und ich merke, wie gut das ist, Gottes Gebote zu lesen. Gerade auch in unserer Zeit. Und ich denke, da ist es gut, das zu wissen und auch hier eine klare Position zu haben und zu sagen, stopp, da meine ich mit. Das nicht. Ein dritter Punkt, Daniels Umgang mit Schuld und Sünde. Daniel hat eine Eliteschule besucht. Der war Minister. Der war der Beste. Die Leute haben einen Fehler bei ihm gesucht und keinen gefunden. Das hat er doch mitgekriegt. Also wenn du die Nummer eins bist und alle reden noch darüber und du wirst vielleicht noch gezeigt heute im Fernsehen, das kann einem doch zu Kopf steigen, oder? Dass man denkt, man ist schon, weiß ich wie gut, da oben angekommen. Bei Daniel war das nicht. Das, was er erreicht hat, war Geschenk Gottes. Dafür hat er Gott gedankt. Er hat nicht nach dem Motto gelebt, wie sein erster Chef, Nebukadnezar, das ist meins, das habe ich geschafft. Nebukadnezar stand ja im Garten oder in seinem Gartenpalast, hat auf Babylon geguckt, hat gedacht, das ist mein Babylon, was ich gemacht habe. Und dann musste er in die Schule Gottes für ein paar Jahre, weil Gott ihn gedemütigt hat. Das war bei Daniel nicht der Fall. Er sah sein Leben im Licht Gottes und hat sein Leben immer wieder entsprechend ausgerichtet, hat Sünde als Sünde bekannt und war sich nicht zu gut, um zu sagen, damit habe ich nichts zu tun. In Daniel 9 lesen wir das, dass Daniel vor Gott betet, betend steht und sagt, Gott, er hatte in der Bibel gelesen, also im Alten Testament, was Gott tun würde und hat verstanden, was sein Volk erlebt ist, ein Gericht Gottes und die Ursache war Schuld. Und er betet und sagt, Gott, vergib mir und unseren Vätern und unserem Volk, dass wir deine Ordnung übertreten haben. Gestern hat mir ein Freund von den Rangern, den Mitarbeitern, einen Link geschickt von einem Bauern aus, ach, weiß nicht, Schleswig-Holstein oder wo das ist. Und er hat eine riesige Biogasanlage. Nee, ich glaube Brandenburg. Ach, egal. Und der steht nun da. Und dieser Bauer und sagt, ja, was da jetzt so zur Zeit läuft, diese riesige Biogasanlage, die er hat, alles fortschrittsmäßig, alles gut im Zuge der modernen Entwicklung. Und der produziert nicht nur Energie, sondern auch Wärme, Abwärme, durch die praktisch ein ganzes Dorf geheizt wird. Und dann hat er gesagt, warum er sich so aufregt über die jetzigen Entscheidungen der Regierung. Bisher haben die Leute im Dorf, die diese Wärme bekommen haben, für ihre Heizung auch bezahlt. Ist normal, oder? Und ab Ende diesen Jahres muss er das kostenlos abgeben. Die Leute müssen nicht mehr dafür bezahlen. Und er kann das mit irgendeiner KfW oder weiß ich, mit irgendeiner Bank dann später mal verrechnen. Das heißt, er kriegt da jetzt erstmal kein Geld mehr für. Das ist ja alles moderne Politik. Es wird ja alles mal besser und so. Ich will jetzt hier nicht rumlästern. Aber er sagt, wisst ihr, was ich mache? Ich liefere keine Wärme mehr. Leute sitzen im Kalten. Schluss, fertig, mal nicht mehr. Das war kein Motzer. Einer, der sich nur querstellt. Das ist ein Landwirt, der einen großen Betrieb hat, der Ahnung hat, der viel aufgebaut hat, viel investiert hat, gerne auch da mitmacht. Und jetzt wird das alles ausgeblockt. Und ich schrieb dann dem Christopher, so heißt er, das kam mir plötzlich so in den Sinn, Deutschland, Deutschland, wo bist du hingekommen? Du hast, dein Gott hat dich hochgehoben, so sinngemäß, hat dich zu dem gemacht, was du eigentlich bist und du drehst ihm so sehr den Rücken zu, merkst du nicht, was passiert? Wenn ich das alles sehe, das ist man könnte heulen. Nicht, weil man trauerklos ist, sondern man sieht, was da im Hintergrund wirklich abläuft, was da passiert. Wenn ich an die derzeitigen Entscheidungen denke, es ist keine Motzerei über die Regierung in dem Sinne, keine stumpfe Motzerei, aber es ist, wir sollen ja auch für die Regierung beten, das ist gar nicht so leicht. Muss ich euch sagen, es ist gar nicht so leicht, für diese Männer und Frauen zu beten. Da riecht an so manches auf, aber ich denke im tiefsten, O Land, 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 höre Gottes Wort. Das geht immer mehr bergab, weil man Gottes Ordnung verletzt hat. und ihm den Rücken zugewandt hat und nicht mehr beten möchte, nur noch menschliche Mittel. Und der eine will so die Welt retten und der nächste will so die Welt retten und alle müssen bezahlen. Was ist das? Was ist das für ein Weg? Das erlebte auch Daniel. Sein Volk, er war in Gefangenschaft. Der wäre lieber in Jerusalem gewesen, in Israel. Und er sagt, Gott, vergib uns. Können wir das auch? Wir können von Daniel lernen. Ehrlich mit Schuld umzugehen, mit unserer Schuld. Und wenn wir unsere Schuld begreifen und erkennen, uns im Lichte Gottes ehrlich prüfen, dann erkennen wir auch die Schuld im Allgemeinen, aber werden barmherziger damit umgehen. Aber nicht so, alles nicht so schlimm. Schuld ist Schuld, aber können auch Buße tun, auch stellvertretend. Ein weiterer Punkt, hochinteressant. Daniel sah und verstand die Geschichte der Völker im Lichte Gottes. Ich hatte schon gesagt, Daniel gehört zum Volk der Juden. Sein erster Arbeitgeber, bei dem er eine höchste Stellung innehatte, dessen Vertrauen er genoss, das war doch der, der ihn gefangen genommen hatte und Jerusalem und den Rest Israel dem Erdboden gleichgemacht hat. Daniel wurde Minister. Wir lesen nichts, dass er irgendwie nach einer politischen Antwort oder Lösung gesucht hätte. Ich habe mir so gedacht, der Daniel hätte doch in Babylon einen jüdischen Widerstand aufbauen können. Eine Partisanengruppe. Er hätte doch Nebukadnezar schaden können, denn Nebukadnezar hatte doch seine Heimat dem Erdboden gleichgemacht. Ehrlich? Aber nichts von alledem. Wenn ich das auf heute übertragen würde, Ukraine, man stelle sich vor, da werden junge Leute entführt nach Russland, kommen Eliteschulen, sollen bei Putin arbeiten. Das mal so gedanklich weitergeführt. Absurd, oder? Absurd, aber hier war das so. Daniel hatte diese Situation. Daniel griff nicht in das politische Geschehen ein. Er verstand, was da abläuft, ist ein Gericht Gottes an meinem eigenen Volk, an uns. Aber er hatte auch miterlebt, das Gericht an Babylon selbst, als es zerstört wurde durch die Meder. Jetzt unter Darius war ja im medischen Königreich. Daniel wusste, ich brauche nicht militärisch zu kämpfen, um Israels Ehre wiederherzustellen. Gott würde es tun. Als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg so am Boden lag, weiß ich nur von den Berichten, waren doch die Kirchen voll, hat man gesagt. Und es wurde gebetet und Buße getan. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das der Grund ist, warum Deutschland so hochgekommen ist, dass Gott selbst darauf geantwortet hat, weil er ein vergebender Gott ist, weil er die Schuld gerne vergibt. Und welche Schuld hat unser Volk auf sich geladen? Ich erinnere mich an den Herrn All in Klenze, das ist ein Kurde. Vor vielen Jahren, als wir noch da lebten, haben wir die ab und zu mal besucht, die haben auch uns besucht. Und dann haben wir über die allgemeine Situation gesprochen, auch Kurdistan und so. Und ich sagte zu Herrn All, Kurdistan ist ja ein zerrissenes Land. Ihr wisst, Kurdistan im Osten der Türkei. Das kurdische Volk lebt auf dem Gebiet von 5 Nationen. Türkei, Syrien, Irak, Iran und ich denke Kaukasusregion. Das kurdische Volk hat kein eigenes Land und kämpft schon lange politisch um ein eigenes Land. Und es gibt da ständig Krieg. Und ich sagte dem Herrn All damals, ich bin davon überzeugt, dass wenn Jesus wiederkommt, er auch den Kurden ihr Land gibt. Da wird dann Schluss sein damit. Also wir müssen, es muss nicht Krieg sein, auch wenn man das menschlich verstehen kann. Was können wir von Daniel lernen? Wir müssen nicht alles begreifen, was heute abläuft, und verstehen und auch erklären können. Aber eins erkenne ich heute und erkennen wir heute. All das, was geschieht, ist ein Hinweis darauf, dass Jesus bald wiederkommt. Ob es die Erdbeben sind, ob es die Kriege und Kriegsgeschrei ist, ob es die Hungersnöte sind, die großen Flüchtlingsströme, das, was Jesus vorausgesagt hat, geschieht heute. Daraus können wir kein Datum berechnen. Aber eins ist klar, er wird wiederkommen. Und was ist unser Auftrag in dieser Zeit, auf ihn hinzuweisen? Ob das unsere Nachbarn ist, das ist so richtig schwer. Das ist fast wie Zähne aus. Ich will nicht sagen Zähne ausbeißen, aber oder ob das bei den Pfadfindern ist oder wie auch immer, dass wir überlegen, wie können wir Menschen erreichen? Wie können wir Menschen auf Jesus hinweisen? Was können wir tun? Und das Letzte, Daniel betete dreimal am Tag. Er betete nicht erst, als Schwierigkeiten da waren, sondern das Gebet war ihm normal. Die Beziehung zu seinem Gott war ihm normal. Und aus dem heraus tat er das auch weiterhin und bekam auch die Kraft, in dieser Situation in die Löwengrube zu gehen. Er pflegte die Beziehung zu Gott. Und was beeindruckend ist in seinem Leben, er war ja kein Evangelist. Man liest nicht, dass Daniel gepredigt hätte, aber durch sein Leben und durch seinen Dienst als Prophet, den er gar nicht gesucht hat, aber Gott hat ihn prophetisch ja begabt, ist er mehreren Königen ein Zeugnis gewesen. Man liest es bei Nebukadnezar. Man kann fast sagen, Daniel hat Nebukadnezar zum Glauben geführt. Ob der nun wirklich gläubig geworden ist, weiß ich nicht. Aber zum Schluss, er hat Gott geehrt. Er hat seinen Chef zum Glauben geführt. Das hat viele Jahre gedauert. Der hat lange regiert. Belsazar, der Enkel, leider nicht. Ihm musste Daniel das Gericht verkündigen, was auch dann eintraf. Aber Darius wieder, als Daniel aus der Löwengrube kam, also ich finde das hochinteressant, als du das nochmal vorgelesen hast, der Darius kann die ganze Nacht nicht schlafen. Er lässt nicht zu essen bringen. Der ist so unruhig. Das treibt ihn so um, dass sein bester Mitarbeiter, dass er den in die Löwengrube werfen musste. Vielleicht hat er auch gedacht, da kann nur noch ein Gott helfen oder der Gott. Und dann sagt er morgens, Daniel, lebst du noch? Braucht er doch gar nicht fragen. Was hat man mit den Löwen gemacht, wenn man denen die Leute vorgeworfen hat? Die haben nichts zu essen gekriegt. Das waren hungrige Löwen. Die mussten erst mal hungern, damit die richtig auf Appetit waren, bevor die Leute reingeworfen wurden. Und da musste Daniel rein. Und doch hat Darius gedacht, hat dein Gott dich retten können? Der wusste schon manches aus diesem Leben von Daniel. Und Daniel meldet sich und Darius ist froh und die anderen müssen in die Löwengrube. Gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber und Darius selbst lässt dann wieder dieses Gebot verkündigen. Den Gott Daniels, der soll geehrt werden. Und so wurde Daniel ein Zeuge für Gott, ohne im Besonderen auch aktiv zu sein. Ich denke, das ist das Wichtigste für uns heute. Ich wünschte mir manchmal mehr Zeugnis zu sein. Manchmal ist es auch schwer, ein Zeugnis zu geben. Manchmal packt einen die Menschenfurcht. Manchmal ist man ausgebremst und geblockt oder was auch immer passiert. Aber ich bin doch davon überzeugt, dass in unserem Leben, wenn wir mit Jesus leben, es sichtbar ist und Menschen das sehen, dass wir ihm gehören. Und irgendwann, irgendwo der ein oder andere doch fragt, warum machst du das so? Was ist da? Und das braucht Zeit, bis dann bei Menschen der Groschen fällt und sie sagen, ja, das ist der lebendige Gott. Und nochmal, was ich da gelesen habe mit der Offenbarung, wir müssen nicht rechnen. Wir müssen auch nicht ständig, wie sagt man so schön, geistig Puls fühlen. Wie weit ist das schon? Und der Antichrist kommt an so ein Zeugs. Das kann man mal getrost vergessen. Die Dinge beobachten, gucken, was passiert, aha, einordnen. Ich persönlich empfinde das, was Jesus vorausgesagt hat und was die Bibel sagt über die Zukunft, es setzt sich langsam zusammen wie ein Puzzle. Stück für Stück kommt zusammen. Ich weiß, da geht's mal hin. Aber auch der Antichrist ist nicht das Letzte. Jesu Wiederkunft ist das Letzte. Bei Daniel war nicht die Löwengrube das Letzte, sondern Gottes Bewahrung und das Reich Gottes und die Ehre Gottes. Und so wird es auch sein. Die Ehre Gottes wird wiederhergestellt auf der Erde und auch die Ehre Israels wird wiederhergestellt. Und bis dahin stehen wir in dieser Zwischenzeit und Daniel ermutigt uns, rechne mit deinem Herrn, rechne mit ihm in deinem Alltag, lass dich führen, such seine Nähe und er selber wird dir helfen und wird dich auch zu einem Zeugnis machen, dass andere ihn finden. Amen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Du bist der Lebendige. Du bist der Starke und der Mächtige. Herr, das sage ich so und das sagen wir so. Und im Alltag gibt es dann die Situationen, wo man gefühlt denkt, wo ist das? Wo ist deine Nähe und auch deine Macht? Und doch, du bist da. Du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr, wir sehen bei Daniel, wie er dreimal am Tag betete, wie die Nähe zu dir ihm wichtig und heilig war und er sich das durch nichts hat nehmen lassen, obwohl sein Terminkalender sicher auch sehr voll war. Und doch war ihm das so kostbar. Und wir lesen im Leben aus dem Leben von Daniel, wie du ihn gebraucht hast, ihm Dinge gezeigt hast und ihn zum Segen für Menschen gesetzt hast. Herr, auch wir denken, was bewirkt unser Leben? Was bewirken wir als Gemeinde oder Gemeinden? Herr, du machst uns Mut, mit dir zu rechnen, persönlich, aber auch als Gemeinde. Denn du baust deine Gemeinde und das hört nicht auf. Und gerade in dieser Zeit, Herr, das wissen wir, der Verwirrung, des Durcheinanders, des allgemeinen Abstiegs, des Krieges. Jesus, es sind so viele Nöte. Auch da willst du uns gebrauchen, um Menschen auf dich hinzuweisen. Herr, du zeigst uns in deinem Wort, es ist deine Gemeinde, die das Ziel erreicht. Und das ist deine Gemeinde, die du gebrauchst auf dem Weg zum Ziel, zu einem Zeugnis, zum Salz und zum Licht. Gib uns Mut, Herr, Stärke. Lass uns mit dir rechnen. Gib uns Mut zum Handeln, Ideen, was wir tun können. Hol uns aus dem Schlaf, aus der Müdigkeit. Herr, erneuere du uns. Du weißt, die manchmal negative Gedanken und Einstellungen an uns kleben wie Sekundenkleber. Aber Jesus, so wie die Polizei Öl nimmt und Wasser, um diese Leute von der Straße loszumachen, die sich festgeklebt haben, Herr, so gibst du uns das Wasser deines Wortes und das Öl deines Geistes. Und Herr, tu du das auch bei uns. Löse uns von dem, was uns festhalten will, dass wir Mut haben, dass wir Hoffnung im Herzen tragen, und mit Zuversicht vorangehen in dem Wissen, es ist nicht umsonst, was wir tun. Du bist bei uns, Jesus. Ich lobe und preise und danke dir, Herr. Du, der König, du, der gute Hirte, du, unser Herr. Amen.